Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jesus, wir danken dir für Reinhard. Danke, dass du mit ihm gesprochen hast. Danke, dass du ihm Dinge aufs Herz gelegt hast für uns heute Morgen. Wir bitten dich, Herr, öffne du seinen Mund und unsere Ohren und Herzen, damit wir von dir empfangen können. Amen.
Guten Morgen. Ich hatte nicht so viel darüber nachgedacht, dass Totensonntag heute ist, aber es ist so. Und einige von uns haben natürlich schon mittlerweile auch eine persönliche Geschichte damit, weil uns Menschen gestorben sind, die wir lieben, die wir vermissen. Und es kommt so das Alter, das hat meine Mutter mir immer gesagt, also es kommt das Alter, wo mehr im Himmel sind als auf Erden, die man kennt. Also es ist einfach so. Und meine Mutter hat immer gesagt, meine besten Freundinnen sind auf der anderen Seite, weil die einfach miterlebt hat. Sie wurde alt, sie wurde fast 94 und sie hat miterlebt, dass halt viele Menschen schon zu Gott gegangen sind. Totensonntag ist für mich eine Sache, weil, also so christlich habe ich mal gelernt, man sollte nicht Totensonntag, sondern Hoffnungssonntag nennen oder so. Schon mal gehört, ja? Ewigkeitssonntag oder Hoffnungssonntag, wir machen Hoffnungssonntag draus, weil wir das ernst meinen, weil die Hoffnung ist nämlich genau das, was bleibt. Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern die Bibel sagt uns, die Hoffnung stirbt nie. Können wir das nochmal? Hoffnung stirbt nie. Das ist gut zu wissen, dass die Hoffnung nie stirbt. Dass die Hoffnung von Gott so gemacht ist, dass Hoffnung bis in Ewigkeit und in die Ewigkeit hineinreicht. Das sind sich viele nicht bewusst, weil Hoffnung klingt bei Deutschen so wie, man weiß nichts Genaues und man hat eine Annahme und die kann natürlich sterben. Aber Hoffnung ist was ganz anderes nach der Bibel. Hoffnung ist nach der Bibel, dass wir einen Gott haben, der ein Gott nicht der Toten, sondern der Lebendigen ist. Und das Leben endet nicht damit, dass wir hier sterben. Und das sind Ich bin schon in meinem Leben alle Phasen durchlaufen. Es gab auch Zeiten, habe ich gedacht, naja, wäre doch ganz gut, wenn es Licht aus wäre und alle lassen mich in Ruhe. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand so gedacht hat. Aber ich dachte echt, das ist alles viel zu kompliziert hier auf der Erde. Aber das sind blöde Fluchtgedanken und man weiß eigentlich ziemlich schnell selber, dass das Selbstmitleid ist ohne Ende. Und ihr wisst, Selbstmitleid ist letztlich auf lange Sicht eklig. Ja? Und riecht streng. Jeder merkt's. Auch man selber. Deswegen, es geht nicht um Selbstmitleid. Aber es ist tatsächlich so, wir verlieren Menschen aus unserer Nähe. Das heißt also, Menschen treten aus unserer Nähe irgendwo in eine andere Wirklichkeit hinein und wir vermissen sie. Wenn ich da drüben den Stuhl, immer irgendwo steht immer der Stuhl mit den zwei Lehnen, den habe ich extra für meine Mutti gemacht. Und da saß meine Mutter drin und wenn ich den sehe, dann denke ich an Mami. Ist doch klar, oder? Und komischerweise, du kannst gar nicht alt genug werden, als dass du deine Mutti vermisst. Ist so. Und ich habe gerade einen guten Freund von mir, der hat jetzt gerade vor ein paar Wochen seine Mutter verloren, der ist noch ein bisschen älter wie ich und sagt, du glaubst gar nicht, wie ich meine Mutter vermisse. Und ich kann das gut verstehen. Ich vermisse meine Mutter auch. Sehr. Mann, hat die gut gekocht. Ja. Die Sprache meiner Mutter war Kochen. Und wenn sie dich eingeladen hat, einige von euch hatten ihr das Vergnügen, mal eingeladen zu sein, dann hat sie ihr Bestes gegeben. Da hat sie sich so ins Zeug gelegt. Und so nach dem zweiten Steak und dritten Schnitzel meinte dann meine Mutter, Junge, ess doch noch was, du hast ja kaum was gegessen. Man sieht, erfolgreich ist das in meine Figur übergegangen. Aber wie gerne erinnere ich mich daran. Und es war für mich schlimm, wie meine Mutter gestorben ist, dann diesen Container zu bestellen. Alles was man nicht unterbringen kann. Und dann stand nachher dieser große Container voll mit den Dingen, die das Leben meiner Mutter ausgemacht haben. Und das tut weh. Ich weiß jemand, wovon ich rede? Und ich war schöcker nicht in der Lage, den Container zu füllen, weil das Schlimme war, das Schlafzimmer war schlimm für mich auseinanderzunehmen. Da haben beide meine Eltern drin geschlafen. Und ich war so froh, wie ein Freund von mir, der Raimund, kam. Und der Raimund, ich habe gesagt, Raimund, kannst du das machen? Und der hat das so radikal und gut gemacht. Und ich bin einfach ins Nebenzimmer gegangen. Und ich war ihm von tiefstem Herzen dankbar, dass er das eingerissen hat, weil es konnte nicht stehen bleiben. Wisst ihr, wenn alles stehen würde auf dieser Erde, was wir Menschen jemals gebaut und erzeugt hätten, da hätten wir wirklich keinen Platz mehr. Es ist ein Segen, dass nicht jede Burg stehen geblieben ist. Es ist ein Segen, dass nicht jedes Haus steht. Es ist ein Segen, dass nicht all das ganze Zeug, was wir Menschen uns so... Und ich kann jetzt schon sagen an meine Kinder, jetzt schon Entschuldigung, dass wir so viel Zeug haben, wenn ihr mal aufräumen müsst. Ich habe mich jetzt schon entschuldigt, okay? Könnte nicht mehr ärgerlich sein. Aber es ist so, es bleibt so viel übrig von uns Menschen, so viel Zeug, und damit kann nicht wirklich jeder was anfangen und nicht jeder kann damit umgehen. Und es ist normal, dass wir trauern, und es ist normal, dass es uns schwerfällt. Es ist normal, dass es uns dabei nicht gut geht. Und es hat viel mit Loslassen zu tun. Ja, jetzt, ich hatte mir jetzt so die letzten Jahre des Lebens meiner Mutter, hatte ich mir zur Aufgabe gemacht, ich bin mindestens einmal in der Woche bei ihr vorbeigekommen. Das habe ich ein paar 10er Jahre durchgehalten. Und plötzlich ist das weg. Und ich habe dann gemerkt, dass ich die Straße meide, dass ich da nicht mehr vorbeifahren möchte, weil das noch so weh tat. Und ich vermisse es immer noch. Und es fällt mir immer noch nicht leicht, da vorbeizufahren. Aber es ist normal und man muss loslassen. Man muss die Menschen loslassen und Menschen, die sterben, müssen auch loslassen. Denn Tatsache ist, dass diese Welt, in der wir sind, nicht unsere Heimat ist. Diese Welt, ich meine, gestern sind wir von Hamburg zurückgefahren. Wir hatten dort das Vinja-Dach-Meeting und wie wir zurückgekommen sind, ich gehe gerne in unser Haus rein, ich gehe gerne in die Tür rein und dann kommt dieser Geruch und die Wärme entgegen. Kennt ihr das so? Man riecht sich gerne. Ja? Ich weiß nicht, ob das allen so geht, die bei uns da reinkommen, aber ich rieche uns gerne. Und ich mag die Dinge, die da rumstehen. Und dann geht mein Auge so über die Dinge drüber und das heißt alles für mich welcome, welcome, welcome. Und es ist schön, aber es ist nicht meine Heimat. Und wenn wir Menschen unter uns haben, die aus Syrien kommen, die haben genau erlebt, die haben genau das erlebt, dass das, was wir so schön finden, das hat man ihnen in Schutt und Asche gelegt. Da sind Bomben drüber geflogen und haben das auseinander explodiert. Und da sind jetzt nur noch Asche. Und in dieser Asche haben manche von ihnen ihre Kinder gefunden. Verstehen wir, was ich meine? Leben ist so fragil. Und wir haben nächstes Jahr, wir haben 75 Jahre Frieden in Deutschland. Hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Deutschen. Das ist ein absolutes Novum. Und wir, das ist schon so witzig, ja. Ich habe Angst vor euch jungen Leuten. Also so die dritte Generation. Also mein Vater war noch im Krieg. Ich habe die Geschichte noch live gehört. Aber ihr Kinder, ihr habt sie von mir gehört. Und je länger die Geschichten her sind, umso leichter ist es, sich für Krieg zu entscheiden. Hört ihr mich? Es darf nicht wieder passieren, dass wir uns für Krieg entscheiden. Krieg ist sowas Schreckliches, nimmt so vielen Menschen das Zuhause, nimmt so vielen Menschen ihr Hier und Jetzt, nimmt ihr Leben bevor es Zeit ist. finde es okay, dass man dran denkt, an so einem Tag wie heute, dass man da dran denkt. Ich mache gerade so ein bisschen in Ahnen, ich mag nicht das Wort Forschung, weil es ja, ist ja, also was ich mache, ist primitiv, ich forsche nicht. Ja, also ich versuche irgendwelche Quellen zu finden, und, also komm, ganz klein, winzig. Und dann bin ich auch auf das gestorben, meinen Onkel gestoßen, Onkel Paul. Den habe ich nie gesehen. Und ich habe sein Bild als Kind, da war er so 8 Jahre alt. Und da lächelt mich so ein Kind an, so Hoffnung. Wisst ihr, so wie 8 bis 10 Jahre alte Jungs können manchmal so super süß sein. Die lächeln einem an und dann steht so richtig, ich habe Bock auf Leben im Gesicht geschrieben. Ja? Und das macht richtig Spaß, die anzugucken, weil da ist die Welt irgendwie noch in Ordnung. Und dieser Junge, der ist in Weißrussland von einem russischen Geschoss, das hat seine Lunge zerfetzt. Und man hat die blutigen Orden seiner Mutter geschickt. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis man gewusst hat, wo er beerdigt ist. Das ist tot. Verstehen wir das? Das macht Krieg mit Menschen. Sterben ist nicht einfach. Und sterben kann wehtun. Und sterben ist sehr grausam und sehr absolut. Und deswegen ist mir es wichtig, dass wir nicht einfach schnell drüber hinweggehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich möchte, dass wir verstehen, dass der Tod seine Macht verloren hat. In der Bibel steht mal drin, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und das hat einen Grund, weil Jesus den Tod überwunden hat und gesagt hat, ich setze dem tödlichen Sterben auf dieser Erde etwas entgegen. Denn Gott möchte nicht, dass seine Schöpfung und dass seine Menschen tot bleiben. Und es sollte keine Mutter mehr um ihre Kinder weinen müssen. Und keine Kinder mehr um ihre Eltern. Und niemand sollte, die Bibel sagt es immer so schön, die sagt, jeder sollte von dem Weinstock essen können, den er angepflanzt hat. Versteht ihr, dass er die Früchte genießen kann, seine Arbeit, da drin liegt ein Segen, seine Früchte zu genießen, das, wofür man gearbeitet hat, dann auch genießen zu können. In all diesen Überlegungen kam mir etwas, und das mag vielleicht ganz komisch, aber mit dem Tod von Leuten passiert auch was, es kommt was Neues in unser Leben. Und ich werde es auflösen, also seid jetzt nicht schockiert, es kommt Erbschaft. Ich kann euch zeigen, ich habe von meinem Vater geerbt seinen Gesellenbrief. Das ist ein Gesellenbrief, der ist ausgestellt am 30. Juni 1932. Hat er die Prüfung zum Klempner bestanden mit einer sehr gut. Darauf war er stolz, mein Vater. Und das ist das, das bekam er überreicht und jetzt ist es in meiner Hand. Und er feiert schon mit dem Vater im Himmel Feste. Und mich erinnert es an meinen Papa. Aber Erbschaft, ein Teil bleibt hier von jedem. Von jedem von uns bleibt ein Teil hier. Vor allen Dingen das, worauf wir manchmal so furchtbar stolz sind. So auf so einen Gesellenbrief. Was glaubt ihr, wie wertvoll der jetzt im Himmel noch ist? Okay, da kann man auch Briefmarken sammeln. Briefmarken können ja teuer sein, aber was passiert, wenn aus Versehen jemand einen Zacken abreißt? Ich habe von Münzen gelernt, Münzen sind nur dann wertvoll, wenn sie quasi so aussehen, als wenn sie niemand mal jemals in der Hand hatten. Also versteht ihr, also bei uns ist das so, also sobald du irgendwas siehst, Fingerabdruck, das mindert drastisch, also alles, was wir Leben nennen, mindert drastisch den Wert von so Zeug. Ja? So eine Porzellankanne, ja, ist übrigens interessant, müsst ihr mal machen, geht mal in Dresden, da gibt es so einen Shop inmitten von Dresden, da werden meisten Kannen verkauft. Und Jutta weiß ja, wie gern ich kann, Marc. Wir sind da reingegangen und danach kam der Verkäufer ganz nett auf uns zu und sagt, ja, und hier haben wir eine Kanne. Und wir standen davor, oh, die sah super aus. Die war so, versteht ihr so, also die hatte so ein filigranes Netz an blauem Porzellan außenrum und die war wunderschön anzugucken. Und dann sahen wir das Preisschild, 50.000 Euro. Ernsthaft. Und das Dumme ist, wenn du die gekauft hast, flupst die sofort runter auf viel, viel weniger. Hey! Also das mit dem Besitz ist so fragil. Und wir können materielle Dinge, materielle Erbschaft, ja, also ich habe euch noch was mitgebracht. Ist es okay? Darf ich euch ein bisschen mein Erbe zeigen? Oder Juttas Erbe hier? Das ist eine Uhr, die hat irgendeine Uroma, das ist noch so eine, eigentlich ist das eine Taschenuhr, aber die hat man dann schon ans Handgelenk gemacht. Und ich habe da wieder ein Glas drauf gemacht, weil geht ja als Optiker. Ja, jetzt habe ich so eine kleine Taschenuhr oder hier die goldene Uhr von ihrem Großvater. Materielle Dinge. Da guckst du an, denkst, wow, das sieht nicht nur golden aus, es ist sogar Gold. Aber das große Problem an der Sache ist, das bringt dir die Leute nicht zurück. Du kannst nur eins machen, du kannst dich damit trösten. Ich kann mich mit so einem Scheiß nicht trösten. Kann sich jemand trösten mit sowas? Ich nicht. Du kannst mir Tonnen von Geld hinstellen, das tröstet mich nicht über den Verlust einer Person. Weil das ist alles Zeug, von dem ich weiß, da kann so schnell der Zacken abbrechen, da kann so schnell die Inflation kommen. Und die Bibel sagt, sammelt keine Schätze, wo die Motten es fressen können. Warum? Naja, ganz ehrlich, also zum Beispiel, lassen wir es dabei. Könnt ihr drüber reden. Dann können wir erben bestimmte Gaben. Also ich habe eine Gabe geerbt von meinem Papa, leider nicht das Singen, sondern ich habe geerbt, dass ich meine Hände gut gebrauchen kann. Stefan, wo bist denn du? Stefan, ist Stefan irgendwo im Raum? Stefan, da hinten mein Sohn, was ist er von Beruf? Handwerker, ich bin Handwerker, Lena ist Handwerker, Sandra ist Handwerker. Wir sind alles Handwerker, nicht weil wir nicht genug in der Birne haben, sondern weil wir es gerne haben, dass wir hinterher was sehen, was wir getan haben. Das hat mir mein Vater vererbt. Mein Vater war Meister, ich bin Meister. Mein Sohn ist Meister, meine Tochter ist Meister. Wir sind Meister unseres Faches. Das habe ich geerbt von meinem Papa. Bestimmte Gaben. Ich kenne Leute, die haben Gastfreundschaft geerbt von ihren Eltern. Die haben geerbt von ihren Eltern, zum Beispiel, ich habe eine gute Freundin von uns, ihr Vater war Professor in Theologie, ihr Vater war Professor in Theologie und ihr Vater war Professor für Theologie und die haben alle ein Interesse gehabt in Erweckung und haben deswegen Erweckung nach Deutschland gebracht, obwohl sie eben das sehr klug angingen. Das haben die geerbt. Ich kenne solche viele Geschichten. Man kann auch schlechte Dinge erben. Es gibt Leute, die haben Zellen geerbt, die sich viel schneller mit Wasser füllen und deswegen von Natur aus werden die nicht immer so schlank sein. Ja, oder Bindegewebsschwäche kann man auch erben. Also wir haben jede Menge Erbschaften. Teil bleibt hier. Es schlimm. Neulich habe ich meine Cousinen besucht, die ich noch nie gesehen hatte. Und ich komme in die Tür rein, dann gucken die an und sagen, du siehst aus wie dein Vater. Und habe ich gedacht, ja, habe ich nicht gestohlen, das habe ich geerbt. Die Nase, die schönen Flügel hier, ja, etwas stämmige Figur, den wenig Hals. Also ich meine, das habe ich alles von meinem Papa. Das ist Erbe. Und dann gibt es Erben. Dann gibt es geistliche Erben. Das geistliche Erbe. Ich habe hier das Gesangbuch meines Vaters. Mein Vater war ein guter Sänger. Der sang 3,5 Oktaven, spielte über 7 Instrumente, vollständig beherrscht. Und dann hat er hier immer die Lieder rausgesucht, so alte Lieder, solche. Ich lese euch mal eine vor, wo mein Papa ein Kreuzchen gemacht hat. Wenn du mich sendest, will ich gehen getrost und ohne Bangen. Auf deinen Augen darf ich sehen, an deinem Munde hangen. Wenn du nur mitgehst, Heiland mein, dann brauche ich nicht zu zagen, denn meine Kraft ist ganz allein im Herzen dich zu tragen. Da hat doch mal einer ordentlich gedichtet, nicht? Also super. Und mein Vater hatte dann drunter geschrieben nach, ach, bleib in deiner Gnade. Das war die Melodie. Und mein Vater konnte keine Noten lesen. Also, aber er konnte sie spielen, nachdem er es einmal gehört hat. Dummerweise, bis aufs Hören, habe ich nichts geerbt von der Gabe. Aber ich habe ein anderes geistiges Erbe. Mein Vater war ein Anbeter. Und ich bin ein Anbeter. Ich liebe es anzubeten. Mein Vater hat geliebt anzubeten. Er hat mir ein geistliches Erbe hinterlassen. Oder mein Großvater, der Paul Rehberg, so wie mein Enkelsohn wieder heißt, durch Zufall, Paul, Zufall von ganz weit oben. Der Paul Rehberg, mein Großvater, der war eigentlich Alkoholiker in Königsberg. Und wie er wieder so von Natur kommt, so habe ich es mir erzählen lassen, ist ihm ein Engel erschienen und hat ihm gesagt, wenn du nicht Buße tust, stirbst du. Das war eine deutliche Ansage, das hat er dann auch tief verstanden. Und er hat Buße getan, er hat Jesus angenommen. Und wisst ihr, was er bekommen hat von Gott? Er hat die Gabe bekommen zu heilen. Sehr schnell in damals der Pfingstgemeinde Elim-Gemeinde in Königsberg, Ostpreußen, die größte Gemeinde damals in ganz Deutschland mit 5000 Leuten. Mein Großvater hat Tote auferweckt. Der hatte richtig Power im Heilungsgebet. Aber da kam noch ein zweites Erbe damit. Er wusste immer ganz genau, wie es sein muss. Und das hat nicht gut getan mit den Ältesten in der Gemeinde damals. Und deswegen hat er dann seine eigene Gemeinde gegründet. Da gibt es auch eine Parallele. Und dann hat er sich mit allen überworfen und starb. Als Alkoholiker. Auch das hatte ich geerbt. Also merken wir sind nicht im luftleeren Raum, sondern wir tragen viel Erbe mit uns. Wir tragen gute Dinge mit uns, wir tragen nicht so gute Dinge mit uns. Wir tragen menschliche Befähigungen, wir tragen geistiges Erbe, wir tragen geistliches Erbe mit uns. Wir haben verschiedene Arten von Erbschaft gemacht, ob wir es wollen oder nicht. Schon ganz witzig, ich kenne Familien, da werden seit Generationen alle Ehen geschieden. Na klar liegt es immer am Ehepartner. Nein, es liegt am Erbe. Und manches Erbe muss gebrochen werden. Mein Erbe, Alkoholiker zu sein, der ich mit 18 Jahren war, musste gebrochen werden durch das Blut Jesu Christi. Und heute bin ich es zu 0%. Und meine Kinder sind es zu 0%, weil ich das Erbe unterbrochen habe. Und das Gleiche für Renate und ihre Kinder. Aber davor Generation für Generation für Generation. Hört ihr mich? Was möchte ich denn eigentlich sagen? Die Bibel spricht davon, dass wir ein ewiges Erbe haben. Ein Erbe, an dem kein Rost kommt. Und das steht, in Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Wir sind in Jesus Erben geworden und zwar diesmal nicht menschliche Erben, nicht Erben, wo es um Kohle geht oder um Besitz geht, um all die Dinge, die uns letztlich so belasten, weil wir immer Angst haben, es kommt jemand und nimmt sie uns weg. Sondern da gibt es ein Erbe, von dem die Bibel spricht, das ein ewiges Erbe, ein unbeflecktes Erbe, ein Erbe ist, das uns niemand wegnehmen kann und dass das keine zeitliche Begrenzung mehr kennt. Da sagst du, ja, woher soll ich wissen, dass das so ist? Das Gute ist, dass das jetzt schon anfängt. Gott hat sich auch gedacht, die können sich das, wie sollen die das nachvollziehen? Und deswegen schreibt Paulus, dass der Garant für unser himmlisches Erbe, der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist das Kleingeld unseres himmlischen Erbes. Der Heilige Geist ist das Angeld, das erste Geld, quasi die Anzahlung von dem Himmel laut Bibel ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, die Kraft, in dem wir Menschen heilen, befreien und Erneuerung bringen, ist dieses Angeld des himmlischen Erbes. Weil im Himmel gibt es keinen Tod, keinen Schmerz, kein Geschrei. Dort gibt es nichts mehr, was wir mit negativ bezeichnen können. Und das Angeld, die Anzahlung hat uns Gott gegeben. Dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, er sagt, ich gehe jetzt zum Vater und ich sende euch das Erbe, nämlich den Heiligen Geist. Und das ist unser Beweis, dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wenn du nicht weißt, was der Heilige Geist ist, weißt du vermutlich noch viel mehr nicht. Dann sollten wir vielleicht heute noch miteinander beten und reden. Dann spürst du das, dann spürst du die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, diese Person Gottes, die verändert dich und die ganze Welt um dich herum. Und die macht sogar aus den schlechten Erben, das du vielleicht mitbringst. Vielleicht hast du ein Erbe, das seit Generationen alle Frauen glauben, dass alle Männer Gangster sind. Du hast nur von klein auf gehört, Männer sind Verbrecher, Männer sind Schweine. Ja, gibt es doch so einen blöden Song. Ja, vielleicht hast du das gelernt und vielleicht wunderst du dich, dass deine Beziehungen aber genauso enden, dass du immer erlebst, dass Männer Schweine sind, weil du nämlich mit deiner Konstitution, mit dem Erbe, das du hast, alle Schweine anziehst. Und dann muss Jesus in dein Schweineerbe reinkommen, damit die Männer wieder zu Männern werden und keine Schweine bleiben. Und vielleicht hast du gelernt in deinem Leben, dass dieses Leben hart, schlimm, bedrückt ist und dass, wenn du lächelst, du inflationär handelst. Ja, das ist eine Lüge. Aber alle in deinem, das Familienfoto sieht so aus, dass wenn man ein Ei vorne dran hängt, kann man es abschrecken. So. Weil die wetteifern damit, dass die Mundfalten unten die Schnürsenkel berühren. Ja? Ich weiß das, ich habe manchmal gewundert, so Fotos gesehen, habe ich gesagt, wer hat dem Böses getan? Ja, man hat damals nicht so gelächelt bei den Fotos. Höchstens so, wie dein Passfoto aussieht, da siehst du ja auch immer leicht krank aus. Ja? Aber da kommt dann das neue Erbe vom Himmel rein. Da kommt rein, der sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist Facelifting für die Mundwinkel. Und die kommen nach oben allmählich. So. Weil Gott möchte nicht, dass wir bei dem Erbe stehen bleiben, das der Teufel eingesprengelt hat, sondern er möchte uns ins Himmelserbe bringen. Er möchte uns da hineinbringen, wo wir plötzlich ganz andere Menschen werden. Stell dir vor, nichts in deinem Leben muss so bleiben, wie es ist. Denn wir haben ein neues Erbe und wir haben sogar ein Erbrecht. Und vielleicht müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Was ist vielleicht, vielleicht müssen wir uns mal drüber nachdenken, was ist mein natürliches und mein übernatürliches Erbe? Was habe ich denn geerbt? Vielleicht hast du da noch nicht drüber nachgedacht, aber ich kann dir garantieren, frag, wenn du selber nicht dahinter kommst, frag einfach deine Verwandten, an wem du sie erinnerst. Und schon weißt du, was du geerbt hast. Weil die wissen das meistens. Die kriegen das genau mit. Und deswegen, wir haben ein natürliches und wir haben ein übernatürliches Erbe. Das natürliche Erbe, okay, hier. Ich habe ein Gesangbuch. Ach was? Ja, ich habe ein Gesangbuch. Ich singe da nicht mal raus. Das einzige Wertvolle an diesem Gesangbuch ist, mein Papa hat es gehört. Das gehörte meinem Papa. Das macht dieses kleine, nicht mehr so goldige Gesangbuch wertvoll. Aber es gibt so viel, was überhaupt nicht mehr wertvoll ist. die Mode von damals, kein Schwein würde die heute anziehen. Was ist mein natürliches und übernatürliches Erbe? Was macht es wert, aufzuheben in meinem Leben? Und wo muss ich mich in Bewegung setzen, dass es sich ändert? Die zweite Frage, wo investiere ich in mein Erbe heute? Und das hörst du richtig, wieso in mein Erbe? Ja, also nicht nur du erbst, meine Kinder werden irgendwann mal von mir erben. Der Nachteil daran ist, ich kann nicht sehen, wie sie sich freuen, vielleicht vom Himmel schon, aber so nicht. Aber sonst werden die erben. Irgendwas, es gibt bestimmt irgendwas in meinem Leben, was ihnen sagt, dass ich sie lieb habe. Aber Leute, sorry, ich bin werd 61, naja, also so zwei Drittel, ohne Wenn und Aber, ist vorbei. Das Natürlichste der Welt ist Sterben. Mein Körper wird seinem Ende entgegengehen. Und es wird was von mir übrig bleiben. Was investiere ich in mein Erbe? Was ist denn mein Erbe? Was möchte ich denn, was meine Kinder erben? Was möchte ich, dass mein Sohn nachher erbt oder meine Töchter oder meine Enkelkinder? Was wünsche ich mir, dass sie, was von mir übrig bleibt für sie? Können Sie dann auch ein Gesangbuch hochhalten und sagen, mein Großvater war ein Anbeter, mein Vater war ein Anbeter und ich bin auch ein Anbeter. Investiere ich heute, dass meine Kinder Gott lieben, dass sie verstehen, dass Anbetung der Zugang zur Gegenwart Gottes ist? Investiere ich da rein, dass die Dinge, die wirklich wertvoll sind, dass die auch wirklich bei ihnen sind, wenn ich weggehe. Zum Beispiel unsere Umwelt. Investiere ich in unsere Umwelt, dass meine Kinder in einer guten Welt leben können, oder müssen die nicht nur mein Haus aufräumen, sondern auch noch die ganze Erde? Von dem Müll, den ich hinterlassen habe? Ich merke, ihr seid nachdenklich. Ich auch. Investiere ich in mein Erbe? Ich finde, es ist wichtig, sich bei Zeiten zu fragen, wie kann ich die Richtung in meinem Leben ändern? Bisher war ich immer damit beschäftigt, dass es mir gut geht. Bis jetzt, und da gibt es für mich eine der übelsten Beispiele in der Bibel, ist der König Hiskia. Der König Hiskia hatte keine Ahnung von Erbe. Der König Hiskia bekommt von Gott die Hiobsbotschaft, da war aber nicht Hiob, der es überbracht hat, sondern ein Prophet, und dann kam und hat gesagt, pass mal auf, die Krankheit, die du jetzt gerade hast, daran wirst du sterben. Super, der hat Feste geweint, nicht Feste gefeiert. Und er weinte und schrie zu Gott und sagte, lieber Gott, lieber Vater, schenk mir doch ein paar Jahre. Und Gott sagt, der Prophet war noch nicht zu Hause, sagt, dreh mal wieder um, geh zurück, sag ihm, ich gebe ihm nochmal 15 Jahre. Eine längere Geschichte lohnt sich zu lesen, weil da bleibt die Sonne für eine Stunde stehen und so Zeug oder geht rückwärts und so weiter. Und nachher, die ganze Krankheit wird einfach mit einem komischen Salatblatt geheilt. Also super skurril die Geschichte, ja, man hätte das Blatt ja gleich nehmen können. Aber nein, es war wirklich eine Krankheit zum Tode. Und jetzt kommt der Punkt, der Hiskia wird gesund. Und er müsste ja im Grunde genommen Saltus schlagen für Gott. Ne? Das tut er irgendwo. Er ist kein schlechter König. Ist eigentlich so Nummer 3 in der Ranking von netten Königen in der ganzen Bibel. Aber er macht Folgendes. Er fängt an, seine Schätze zu sammeln. Und er fängt an, reich zu sein. Und dann kommt irgend so ein Vogel aus Babylon und dann gibt er an, aber sowas von, ja, wie der typische Proli aus dem Ruhrpott. So gibt er an, ja, so richtig happy. So, lass mal die PS schallen. Und führt den durch seine ganzen Königsschätze, durch alles durch, zeigt ihn, diesen Diamanten habe ich da 1722 erworben und diese Krone hat mir der Prinz von so und so geschenkt und hier ist das goldene Kamel, das ich von den Saudis geschenkt bekommen habe. Oder irgend sowas hat er erzählt. Und dann schickt Gott wieder mal so einen Boten und sagt zu ihm, was hast du den Typ aus Babylon gezeigt? Oh, alles, was ich habe. Und der Prophet sagt, du Narr, alles, was du denen gezeigt hast, werden die auch raustragen aus deinem Palast. Denn das hat Gott gesagt. Oh. Und dann hat er um Vergebung gebeten und dann kommt der Prophet wieder und sagt, naja, das werden sie deinen Kindern wegnehmen. Und Hiskia, ach super, dann kann ich es noch gebrauchen. Ach, was bin ich froh, dass meine Erben nichts erben. Hast du dir Gedanken gemacht, was die Leute nach dir erben? Menschen, die auf deiner Spur sind, was behalten die von dir? Ja, er war stets mürrisch und unfreundlich. Na, danke. Was erben die Leute hinter mir? Und wie kann ich die Richtung ändern? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal neu orientiert. Der wichtigste Schritt, den du im Leben finden musst, ist, wo ist denn mein Erbe? Und wenn du bei dir herausgefunden hast, dass dein Erbe nicht mehr auf dieser Erde verwirklicht werden muss, sondern dein Erbe dort oben im Himmel verwirklicht wird und das, was du dort im Himmel zusammenkriegst, dein Erbe ist, das dir wichtig ist. Dann passiert nämlich folgende wundersame Wandlung. Alles auf dieser Erde dient dir dann dafür, anderen Menschen zum Segen zu werden. Und damit schaffst du dir Erben, das Erbe und du schaffst anderen Menschen, die bei dir sind, die erben nämlich. Und wisst ihr was, das Beste daran ist, die erben jetzt schon. Die erben noch von lebendiger Hand. Die erben nicht erst von toter Hand. Wenn wir anfangen, unser Erbe da oben zu suchen, wenn wir anfangen, dort oben zu investieren, da wo Jesus gesagt hat, suchet nicht das, was auf Erden ist, sondern sucht das, was droben bei Gott ist, ein unverweltliches, unrostbares Erbe. Wenn das unsere Orientierung ist, dann beginnen wir auf dieser Erde, die Sache nicht mehr festzuhalten, sondern einzusetzen, damit das Königreich Gottes größer wird. Und wenn wir das tun, erben die Menschen, die mit uns zusammenkommen, fortwährend, jetzt schon in dieser Zeit. Ist das ein guter Tausch? Deswegen sollte ich mich jetzt schon um mein Erbe kümmern. Das Erbe, was ich bekomme von Gott und das Erbe, das ich hinterlasse. Dass ich meinen Kindern und meinen Kindeskindern etwas überlasse, wofür es sich zu leben lohnt auf dieser Erde. Deswegen, diese Fragen sind Fragen der Jetzt- und Hier-Zeit. Mache ich die Menschen um mich herum reich? Und Petrus, der hat es richtig auf den Nagel getroffen. Petrus hat Jesus gefragt, was wird mir? Ich habe alles verlassen. Ich habe mein ganzes Erbe verlassen. Abraham hat sein Erbe verlassen. Und die Menschen erben heute noch, weil Abraham sein Erbe verlassen hat. Deswegen erben heute noch alle von Abraham und von Mose und von Petrus, der sein Erbe verlassen hat und Jesus nachgefolgt ist. Und er hat gesagt, du wirst nicht nur hier auf Erden dafür deinen Lohn kriegen, sondern du wirst einen Schatz, ein Erbe im Himmel haben. Das ist das Prinzip, wie man wertlosen Kram auf dieser Erde in bare Münze in den Himmel umwandelt und die für ewig dort ist. Das ist der Grund, warum im Himmel die Straßen sogar aus Gold gepflastert sind, weil da oben nur gutes Zeug zu finden ist. In Kolosser 3, 23 steht, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Hört ihr nochmal? Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Jesus Christus, ist der Schlüssel, wie man aus irdischem Schrott himmlisches Gold macht. Jede Minute, die du investierst in deinen Mitmenschen, jede Minute, die du investierst, indem du hingehst und Dreck aufhebst, was andere hingeschmissen haben, jede Minute, die du auf dieser Erde investierst, damit diese Erde ein besserer Ort wird, jede Minute, die du investierst in deine Familie, dass deine Kinder anständige Menschen werden und sie verstehen, dass sie Verantwortung im Leben übernehmen müssen. Jede Minute, die du investierst, damit das Königreich Gottes größer wird, der Wille Gottes geschieht, ist eine Investition in dein Erbe, das du von Gott kriegen wirst. Das ist, was die Bibel sagt. Hört ihr mich? Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Ich glaube, dass wir alle hier damit zu tun haben. Hier ist niemand drin, der nicht geerbt schon hat, der nicht Erben haben wird in irgendeiner Form und wenn es die große Nichte ist. Es ist niemand hier drin, der nicht was weitergeben muss und es ist niemand hier drin, der sich nicht wirklich fragen sollte, habe ich ein Erbe bei Gott im Himmel? Denn dort ist das Leben andauernd. Und es gibt ein Gleichnis, was sich damit beschäftigt. Dieses Gleichnis ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Das ist ein Gleichnis, was davon spricht, dass Menschen von Gott ein Pfund anvertraut bekommen. Und der eine macht aus dem einen Pfund, glaubt 10, der andere 5 und der letzte versteckt seinen Pfund ins Schweißtuch, interessanterweise. Ja. Kann man gut erklären, warum. Weil das braucht er ja nicht, er schafft nichts. Ja. Aber der Punkt ist, Jesus sagt, der mit den 10 Pfunden, der kommt in den Himmel und Gott sagt ihm, du warst über wenig treu, deswegen setze ich dich jetzt über 10 Städte. Hey, Chef über 10 Städte, ich weiß nicht, ob dich das bei uns in unserer Gesellschaft reizt, das niemanden mehr. Chef über, Übrigens, Nintendo lässt dich schlecht vererben. Du hattest immer schon veraltet, wenn du es weitergibst. Aber wenn du mit deinem Pfund wucherst, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, und es ist bei jedem ein Pfund, wenn du mit dem wucherst, was du bekommen hast von Gott, und darin treu bist, wird Gott dich im Himmel über Dinge setzen, von denen du heute nicht mal die leiseste Ahnung hast und dir nicht vorstellen kannst, wie gut das ist. Das sagt die Bibel. Die Bibel ist nicht unkritisch. Wir sind nicht alle im Himmel und dann lächeln wir alle und dann singen wir 20 Jahre Halleluja. No way, da oben geht die Party ab und die hat Sinn und Zweck und da geht es richtig rund. Da werden neue Abenteuer ausgebuddelt, das wird stark. Deswegen für mich ist wirklich heute die Einladung an dich. Erstens, hast du überhaupt schon deine Erbschaftsurkunde mit Gott unterschrieben? Das heißt, hast du Jesus Christus in dein Leben hineingebeten haben, damit du ihm überhaupt dienen kannst? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie lange wollen wir noch uns mit Zeug abgeben, was im Grunde genommen 0,0 Sinn hat? Da meine ich jetzt zum Beispiel Goldbarrenschichten. Kann ja sein, dass es ein paar hungrige Leute da draußen gibt, die damit mehr anfangen können als du. Deswegen, die zweite Frage geht, wer möchte in die Verwalterschaft seines himmlischen Erbes eintreten heute und sich nochmal ganz bewusst machen, ich habe ein Erbe im Himmel und dafür werde ich mein Leben leben. Kommen wir zur ersten Frage. Übrigens, seht ihr diesen Schein über das Haar? Haar steht für Himmel. Ich wollte da keine Goldbarren hinlegen, weil ich Mammon keine Show gebe. Ein goldenes Haar muss uns reichen für Himmel. Ich weiß sonst nicht, wie ich es darstellen soll. Meine erste Frage an dich ist, hast du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen? Hast du deinen Frieden mit dem lebendigen Gott geschlossen, dass er dich wieder in sein Erbe einsetzen kann, was Satan dir eigentlich gestohlen hat? Und wenn du merkst hier die ganze Zeit schon, Gott redet zu dir, ich meine nur die, zu denen Gott redet. Ich meine nicht die, die sich jetzt irgendwie denken, es gibt ja Leute, die wollen sich 425 Mal entscheiden, ist auch okay, dürft ihr machen, aber wenn du merkst, Gott spricht zu dir, jetzt, auf diese Art, dass du dein Leben ihm geben sollst, weil du genug hast von dem vergänglichen Erbe, dann möchte ich dich bitten, ich habe wirklich einen Impuls und verzeih mir das, ich möchte dich bitten, dass du aufstehst. Wenn das dich betrifft, bitte ich dich, dass du aufstehst, wo du jetzt auch sitzt. Wenn du hier bist und du hast noch keine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen, aber du möchtest das gern tun, würde ich dich herzlich dazu einladen, jetzt aufzustehen. Das musst du nur einmal machen, dann darfst du nachher wieder sitzen bleiben. Wenn es jetzt so ist, bitte steh auf, wo immer du auch bist. Hab keine Angst, zöger nicht. Wir haben alle schon irgendwie mehr oder weniger mal gestanden. Ist jemand hier, der sagt, ich will Jesus heute annehmen in mein Leben. Letzte Woche hat es jemand gemacht und das war super. Wir haben zusammen gebetet und da kam so die Freude Gottes über die Person und der hat geweint trotz Wasser und ich habe mich so gefreut, weil es ging so ins Herz rein. Wenn du so eine Herzensentscheidung treffen willst, dann steh bitte jetzt auf. Ich frage nicht nochmal. Ist jetzt noch Möglichkeit? Okay. Gehen wir zur Entscheidung Nummer zwei. Wenn du gemerkt hast, ich spreche heute über dich, nicht über Erbe, sondern über dich, und du gemerkt hast, ich möchte einen Entschluss treffen, dass ich auf mein Erbe im Himmel Acht gebe. Und ich will das wirklich von Herzen tun, ich will da meinen Schwerpunkt drauf setzen, dann bitte ich dich aufzustehen. Liebe Geschwister, glaubt mir, Gott sieht es hundertprozentig, was du jetzt gerade tust. Gott sieht, dass du aufstehst. Und für Gott ist das kostbar, was du gerade tust. Für Gott ist das wertvoll. Er sagt, hey, das ist cool, das ist großartig, dass du von heute an besonders auf dein Erbe achten möchtest im Himmel. Deswegen lasst uns beten, ich spreche es vor und sprecht einfach bitte mit. Herr Jesus Christus, ich bin jetzt hier vor dir. Herr, ich möchte in mein himmlisches Erbe investieren. Und ich bin bereit, die Dinge zu verlassen, die mich daran hindern, dir nachzufolgen. Herr, hilf mir bei dieser Entscheidung. Sende deinen Heiligen Geist und hilf mir, vorwärts zu gehen. Wartet noch einen Moment, schaut mal hin zu Jesus. Schaut euch mal an, wo Jesus jetzt gerade ist für euch. Herr Jesus, komm näher. Berühre du das Leben all dieser wundervollen Menschen hier. Amen. Danke, super. Gib Gott doch mal einen Applaus. So werde ich übrigens jeden Applaus hier im Haus. Hier gehört die Ehre Gott und jedes Mal, wenn ihr klatscht, ist es sowieso für ihn. Also wir geben es spätestens weiter, wenn er für uns klatscht. Jesus, wir danken dir jetzt. Wir danken dir, dass dein Segen über uns ist. Und ich habe gesagt, wir brauchen nicht mehr aufstehen. Jetzt haben Leute aufgestanden. Danke, dass du uns heute im Sitzen segnest, dass dein Frieden, deine Freude und deine Kraft auf uns ruht. Und Herr, gib, dass diese Predigt uns nicht in Ruhe lässt. Gib ihr diesen himmlischen Virus, der in uns wurmt, der dazu uns führt, uns genau dir wunschgemäß zu verhalten. Segne uns mit Freude, mit Frieden, mit Kraft. Segne uns mit der Hoffnung, die du wirklich uns schenken willst, mit der berechtigten Hoffnung. Schenk uns diese Hoffnung in unser aller Herz. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.